der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit ihrer Moderatorin Nathalie Rittgasser. Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim DGQ Qualitätspodcast. Heute dreht sich alles um Managementsysteme und die Frage, warum gute Prozesse mehr sind als nur Ablaufpläne. Wir sprechen darüber, wie Strukturen im Unternehmen helfen, den Überblick zu behalten, Qualität zu sichern und Veränderungen aktiv zu gestalten. Mit unserem Gast Dr. Sven Brose schauen wir hinter die Kulissen moderner Managementsysteme. Praxisnah, kritisch und mit Blick auf das, was wirklich zählt. Hallo Sven, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Nathalie. Hallo liebe Zuhörende, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
Ja, du bist Managing Partner bei der Oloido GmbH und Co. KG. Und als DGQ-Trainer bist du unterwegs in den Bereichen Prozessmanagement, Six Sigma und Change Management. Da hast du sicherlich einen großen Erfahrungsschatz, auf den wir nachher auch mal eingehen. Und ich bin sehr froh, dich heute hier zu haben. Bevor wir starten, wie würdest du den folgenden Satz beenden? Managementsysteme sind für mich sinnvoll, wenn?
Wenn sie am Ende ihre Wirkung entfalten können, wenn sie aber gleichzeitig die Organisation dabei nicht überlasten.
Vielen Dank. Ja, erzähl uns doch vielleicht mal, wie bist du denn zu der Oloido GmbH und Co. KG gekommen? Was waren deine Stationen? Was machst du dort?
Also, die Geschichte fängt ein bisschen früher an, und zwar mit meiner Idee, mich selbstständig zu machen im Jahre 2019. Ich war vorher sehr lange als Berater bei verschiedenen Beratungshäusern national und international aktiv. Und dann war es eben so, dass im Rahmen meiner Selbstständigkeit ich merkte, dass das Geschäftsmodell sehr, sehr gut funktionierte und dass ich mehr daraus machen wollte. Das hat mich sehr angetrieben, damals auch schon als Trainer der DGQ und Berater, der für die DGQ im Einsatz war. Und ich habe dann 2021 mich entschieden, gemeinsam damals mit weiteren Geschäftspartnern die Oloido eben zu gründen, um damit ein Unternehmen zu haben, was auch in der Lage ist, Beratung am Ende zu skalieren, das heißt größer zu machen und auch viele verschiedene Kunden ansprechen zu können. Und auch eben damit Dinge ins Rollen zu bringen. Und dieses ins Rollen bringen soll eben insbesondere durch die geometrische Form des Oloids verkörpert werden.
Ja, interessant. Und jetzt hast du ja gesagt, du bist schon lange in diesem Feld unterwegs. Was treibt dich denn bis heute noch an, zu sagen, ja, Managementsysteme verbessern, das ist mein Ding?
Also da gibt es nicht nur die eine Motivation, die mich an der Stelle, ja, ich sag mal, jeden Tag wieder aufstehen lässt und dann die Dinge nach vorne zu bringen. Da gibt es mehrere Punkte. Das eine ist der feste Glaube daran, dass man auch Dinge verändern kann und Dinge verändern muss, um die Welt am Ende jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Das Ganze ist damit verbunden, dass ich einfach an der Stelle meine ewig positive Einstellung auch nie abgelegt habe. Und ich glaube, dass es gerade in komplexen Zeiten wie den heutigen immer wieder neue Impulse von außen bedarf und auch gerade dieser Blick auf die Welt dadurch geprägt sein muss, dass man eben sagt, wir haben die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Das gilt natürlich einmal global, aber das gilt eben auch gerade bei den Unternehmen, wo die Unternehmen vor immensen Herausforderungen stehen. Ich will die gar nicht alle jetzt hier an der Stelle aufführen. Aber diese Herausforderungen sind so vielseitig, dass am Ende Managementsysteme eine wesentliche Säule darstellen, um auch Dinge in Organisationen zu verändern. Und wenn es uns gelingt, bei diesen Managementsystemen die Menschen eben mitzunehmen und die Veränderungen am Ende Gutes für die Organisation und damit auch für deren Kunden und deren gesamtes, ja, Ökosystem bedeutet, dann ist genau das Ziel, was mich eben auch motiviert, die Dinge so zu gestalten in Bezug auf die Managementsysteme.
Und wenn du von Herausforderungen sprichst, dann denken wir alle mal an die vergangenen Jahre zurück. Wir haben ja sehr viel Brüchigkeit erlebt, Veränderungen in Corona-Zeiten, Lieferkettenschwierigkeiten, also sehr globale Abhängigkeiten auch, die dann einwirken. Ich denke, das werden eure Kunden und auch die Trainingsteilnehmenden wahrscheinlich ja zu Häufe gemerkt haben.
Das kann ich nur so bestätigen. Und wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Politik blicken, dann kommen da ja noch eine ganze Menge weitere Herausforderungen hinzu. Das heißt, wir haben zum einen das Thema Corona gehabt. Das war gerade auch zum Beginn meiner Selbstständigkeit tatsächlich etwas, was mich wahnsinnig geprägt hat. Wir haben das Thema Lieferketten gehabt, wo tatsächlich manche Glaubenssätze vollständig über den Haufen geworfen wurden. Nehmen wir mal an, das Thema Just-in-Time-Produktion haben wir vorher auch immer noch gelehrt, in den Trainings zu sagen, guckt, dass ihr eure Bestände so gering wie möglich habt. Das ist ein Glaubenssatz, der hat nicht mehr vollständig so Bestand tatsächlich. Und wenn wir jetzt mal nach draußen schauen, wir haben wahnsinnig starke technologische Entwicklungen, denen es irgendwie gilt zu begegnen. Wir haben natürlich die gesamten geopolitischen Herausforderungen, die das ganze Handeln auch nicht einfacher machen. Wir haben aktuell die Diskussion um die Zölle, die es noch weiter am Ende herausfordern werden. Und so wird das eine und das andere jetzt an der Stelle natürlich da hinzukommen. Und da muss einfach auch die Möglichkeit gegeben sein, dass Organisationen in irgendeiner Form mit diesen ganzen Veränderungen und Herausforderungen umgehen.
Und in dem Zusammenhang sehe ich auch das Motto des Weltqualitätstags, das ja auch schon in ein paar Tagen am 13. November vor der Tür steht. Das heißt Think Differently. Also vielleicht auch so da dieses Einlassen auf eben etwas, was wir noch nicht wissen, was sich verändert, da auch ja, unterschiedliche Lösungen zu finden. Aber sei mal ehrlich, wie sehr unterschiedlich darf man denn in Prozessorganisation denken?
Das ist natürlich eine Frage, die bewegt mich bei jeder neuen Herausforderung, die ich bei meinen Kunden sehe, immer wieder. Und ich sage, da gibt es nicht die One-Size-Fits-All-Strategie. Also es gibt nicht die Prozessorganisation, die ich jetzt gerade von der Stange nehme und dann bei dem und jenem Kunden implementiere. Das heißt, es gibt schon auch in Bezug auf den jeweiligen Kunden gewisse Unterschiede, die es dort auch zu berücksichtigen gilt. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass wenn wir von Prozessorganisationen sprechen, wir bei allen Organisationen eine Bereitschaft haben müssen, ein grundsätzlich anderes Denken in die Organisation zu tragen. Dieses grundsätzliche andere Denken bedeutet einfach, wir kommen weg von funktionalem Denken, also in, wie man so schön sagt, in Silos, das heißt nur Vertrieb denken, nur Produktionsdenken, nur Supply Chain denken. Wir müssen hinkommen in ein ganzheitliches Denken, was man so schön mit dem Begriff Ende zu Ende bezeichnet. Das heißt, wir denken von dem Punkt, wo beispielsweise der erste Kundenkontakt entsteht, bis hin zu der Auslieferung meiner Produkte oder der Erfüllung der Dienstleistung durch mich eben als Organisation und vielleicht sogar darüber hinaus noch bis zum After Sales. Das heißt, ganzheitlicher Ansatz. Ich habe das mal den 90-Grad-Shift genannt, weil es im Grunde eine ganz andere Denkweise bedeutet im Sinne von, wie ich auf die Organisation schaue. Und das sind gerade die größten Herausforderungen, da eben zum einen Verantwortungen auch so zu gestalten, dass sie eben in diesem 90-Grad-Shift funktionieren können. Auf der anderen Seite das aber nicht nur gestalterisch umzusetzen, sondern insbesondere auch in den Köpfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Organisationen. Und das ist, glaube ich, etwas, was eine der größten Herausforderungen ist, plus das Thema, weil ich gehe davon aus, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, wie geht man denn dann mit den ganzen technologischen Herausforderungen um, die da draußen auch gerade uns vor immer weitere Aufgaben stellen werden.
Knüpf doch gerne mal daran an, was sind denn die Herausforderungen?
Also diese Herausforderungen sind natürlich unglaublich vielfältig. Das geht damit los, dass wir Herausforderungen haben hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der Technologien entwickelt werden. Ich will jetzt das Beispiel geben. Gestern wurde das neue Sprachmodell von ChatGPT veröffentlicht. Ich habe da gerade auch schon ganz frisch mit gearbeitet. Das heißt, man sieht da jetzt beispielsweise im Bereich künstliche Intelligenz ein unglaublich schneller Fortschritt und die Menschen wissen manchmal gar nicht, wie sie diese technologische Geschwindigkeit überhaupt adaptieren sollen, welche Chancen sie ihnen bieten, welche Risiken sie ihnen auch bieten und ob das am Ende überhaupt etwas für sie ist als Mehrwert. Gleichzeitig bedeutet das aber eben auch, dass man am Ende neben dem eigentlichen Verständnis insbesondere auch sich permanent anpassen muss hinsichtlich der Fragestellung, was sollte ich jetzt lernen dafür? Wie muss ich mich selber auch weiterentwickeln? Und damit einhergehend entwickeln sich dann in Verbindung mit diesem Thema, was ich zum Prozessmanagement gerade sagte, auch ganz, ganz andere Jobprofile. Manche Jobs werden unter Umständen, ich sage das mal so drastisch, in Zukunft sogar vollständig überflüssig werden. Es werden auch ganz andere neue Jobs am Ende geschaffen. Es stellt sich immer mehr die Frage, wie gehe ich mit den Daten, die ich habe, in den Unternehmen um? Nicht nur die Frage des Umgangs, sondern die beginnt sozusagen gerade ganz, ganz da vorne, wo ich die Daten überhaupt erzeuge, wo ich zu den Daten gelange. Denn ich kann mit diesen Daten auch nur verlässlich arbeiten, wenn ich ihnen vertrauen kann. Und das heißt, ich kann noch so viel Technologie einführen. Ich kann mich versuchen, noch so weit vorne zu positionieren mit den Anwendungen, die ich habe, wenn ich nicht auf die Daten dahinter vertrauen kann. Und dann kommt zuletzt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Das ist das ganze Thema ERP-Systeme, wo auch viele Unternehmen gerade vor der Herausforderung stehen, zu sagen, wie sieht denn das ERP-System der Zukunft aus? Da gibt es natürlich mit einem großen deutschen Hersteller, der international da auch der Vorreiter ist, gerade die Situation, dass viele Unternehmen vor der Migration auf die nächste Generation genau dieses ERP-Systems stehen. Und all diese Herausforderungen gleichzeitig zu bewältigen, ist für meine Einschätzung neben der Tatsache, dass die globalen Herausforderungen dazukommen, eigentlich eine Quadratur des Kreises.
Und du hast ja auch gerade gesagt, KI und Technologie, ich nehme das jetzt mal bewusst zusammen, wird auch dazu führen, dass sich Jobprofile ändern. Da, glaube ich, das kann ja auch so eine Angst verbreiten. Ist da etwas in Gefahr, was meinen Bereich betrifft? Werde ich so noch benötigt? Spürst du das bei den Unternehmen?
Ja, ganz klar. Also das kommt tatsächlich sehr stark aber auch darauf an, zu was für einem Unternehmen man geht. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel in der Energiebranche gearbeitet. Ich habe sehr viel gearbeitet in der Chemiebranche und aber auch im gesamten Retail-Bereich. Da muss man ein bisschen schauen, wo insbesondere diese Ängste dann auch vorherrschen. Und es ist beispielsweise so, dass gerade in der Energiebranche auch mit der Tatsache, dass wir energieeffizienter werden sollen, dass wir viel auf erneuerbare Energien setzen, dort erkennbar ist, dass Jobprofile bereits in der Vergangenheit stärker technologieorientiert auch ausgerichtet wurden. Das ist eine Erkenntnis. Wenn ich jetzt beispielsweise in die Chemiebranche schaue, dann merkt man schon, dass dort an vielen Stellen auch noch alte Strukturen vorhanden sind. Und da gehe ich dann durch die Produktion beispielsweise und sehe dort immer noch die klassischen Produktionsverfahren, wie sie vor 20, 30, 40 Jahren auch zur Anwendung kamen. Und wenn ich denen wiederum mit neuen Technologien komme, dann sind die zwar grundsätzlich aufgeschlossen, aber die sagen in den meisten Fällen, ja, lass uns erstmal eins nach dem anderen machen, eher behutsam das ganze Thema anzugehen. Das heißt, es ist auch schon auch an der Stelle eine Frage der Branche, wie wir mit diesen Technologien umgehen.
Und jetzt hören uns sicherlich auch einige zu, die aus dem Bereich Managementsysteme, Qualitätsmanagementsysteme kommen. Ist da deine Einschätzung? Ersetzt KI da die Prozessoptimierung? Ersetzt KI das Managen der Prozesse?
Wie ich das in der Vergangenheit auch immer gesagt habe, jetzt reden alle von KI. Das ist sozusagen die Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Ich glaube, dass KI sehr, sehr viel kann. Ich glaube, am Ende ist sie aber auch nur ein Werkzeug, ein Vehikel, das dazu dienen kann, viele Dinge einfacher, effizienter zu machen. Sie unterstützt uns bei der Analyse von Prozessen. Nehmen wir mal das große Thema Process Mining als ein Beispiel, was eingeführt wurde. Das heißt, wir sind in der Lage, Prozessanalysen viel schneller durchzuführen, auch auf größeren Datenmengen und zuverlässiger durchzuführen. Gleichzeitig können wir aber auch Optimierungsvorschläge über die KI generieren lassen. Das funktioniert aber nicht automatisiert, sondern das funktioniert immer nur zusammen mit dem Menschen. Und ich brauche das methodische Verständnis, wie ich zum einen die Prozessoptimierung selber durchführe und ich brauche auch das fachliche Verständnis meiner Prozesse. Ohne das geht es nicht. Das heißt, wir werden sicherlich eine beschleunigte Veränderung bei Prozessen in der Zukunft erleben und sicherlich auch komplexere Prozesse gestalten können. Gleichzeitig werden wir aber den Faktor Mensch dabei immer noch als einen sehr, sehr gestalterischen Aspekt dort sehen.
Ja, ich teile das, was du gerade gesagt hast. KI ist immer ein Thema. Wir merken es auch in dem Podcast. Man kommt gar nicht ohnehin, irgendwann über KI in dem Themenfeld zu sprechen. Und da müssen wir uns auch sicherlich drauf einlassen. Ich finde es aber auch schön, wie du das nochmal runtergebrochen hast, zu sagen, es muss uns ja auch am Ende helfen als Werkzeug. Es wird das nicht ersetzen. Ich möchte vielleicht nochmal auf die Prozessorganisation eingehen. Wo siehst du denn, also jetzt nachdem wir ja auch gehört haben, es sind Chancen darin, Technologien und KI in den Prozessen einzusetzen. Worin siehst du die größten Stärken einer Prozessorganisation jetzt im Vergleich zu nicht prozessorientierten Organisationen?
Also das Allerwichtigste ist, dass Prozessorganisationen in ihrer Reinform, Klammer auf, Ich glaube nicht, dass sie in dieser Reinform jemals vollständig bei einem Unternehmen existieren werden, Klammer zu, das klare Ziel haben, vollständig dem Kunden zu dienen. Ob es jetzt ein interner Kunde ist oder ein externer Kunde, sei mal dahingestellt. Das heißt, es ist der absolute Kundenfokus damit erreicht, Durchgängigkeit, Ganzheitlichkeit. Der zweite Aspekt ist, er bewirkt eine Serviceorientierung in der Organisation. Das heißt, die Menschen, die in den Prozessen arbeiten und die sie am Ende dann aber auch gestalten, haben die Aufgabe, das Ganze als Dienstleistungsverständnis auch zu leben. Und ja, ich sag mal, diese Art und Weise, das in die Organisation zu bringen, das schafft ganz andere Möglichkeiten, als das so typischerweise in der Vergangenheit eben der Fall war. Das heißt, wir werden einfach die Herausforderungen, die wir an Schnittstellen in der Vergangenheit hatten, nicht mehr so haben. Wir werden Lieferketten oder auch Prozessketten im Speziellen ganz anders darstellen können und damit am Ende für effizientere und effektivere Prozesse sorgen.
Hast du ein Unternehmen mal begleiten dürfen, die davor noch gar nicht nach Prozessen in der Form gearbeitet haben und sich dann entschieden haben und vielleicht auch so für sich reflektiert haben, was hat das mit uns gemacht? Gibt es da ein Beispiel?
Ja, da gibt es mehrere Beispiele, die ich da aus der Vergangenheit aufzählen könnte. Und da habe ich an unterschiedlichen Stellen gewirkt. Da habe ich zum Teil gewirkt als Berater, als Coach, aber auch tatsächlich als Interimsmanager mit der klaren Aufgabe, bau doch mal das Prozessmanagement auf. Ja, da kann ich an vielen Stellen die Dinge durchaus beim Namen nennen, wo ich sage, es ist immer eine Herausforderung zu überlegen, was bedeutet das am Ende für das System, in dem ich mich bewege, als, ja, ich sag mal, als Organisationsform? Wie will ich mich konkret aufstellen? Das heißt, zum einen, wie sieht meine Prozessarchitektur aus? Welche Prozesse habe ich überhaupt? Also die erstmal zu benennen und da einen gemeinsamen Nenner dran zu bekommen. Und dann, und das ist die aus meiner Sicht viel, viel größere Aufgabe, welche Verantwortlichkeiten ergeben sich daraus? Wer ist für welchen Prozess verantwortlich? Weniger tatsächlich im Lokalen, im Kleinen, sondern vielmehr im Globalen. Man redet dann häufig von globalen Prozesseignern oder Global Process Owners, so heißen die typischerweise, die dann eben zentrale Verantwortung für Ende-zu-Ende-Prozesse haben. Die haben dann eher einen strategischen Charakter, wo die sagen, ja, wir wollen auf Basis unserer Unternehmensstrategie mit diesem Prozess jenes erreichen. Aber das Problem ist dabei, dass das sehr, sehr häufig Menschen sind, die natürlich aufgrund der Historie schon eine Verantwortung in der Organisation haben, auf einer sehr hohen Führungsebene. Und wenn man natürlich dann als, ja, in dem Fall Externer kommt und will denen sagen, im Grunde ändert sich jetzt dein Profil mit Umbau der Organisation vollständig, dann muss man erstmal schaffen, dieses Granit durchzubeißen, dass am Ende die Rolle auch etabliert wird. Also das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung, die damit einhergeht. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, der damit hineinspielt. Das ist sicherlich für mich die Organisationsform. Ich habe immer wieder festgestellt, dass es sehr, sehr stark darauf ankommt, wie die Eigentümerstruktur des Unternehmens ist. Wenn ich ein Unternehmen habe, dass ich optimieren soll, wo mir gesagt wird, komm mal bei uns hinein, Sven, und mach mal bitte die Prozesse jetzt alle effizienter und effektiver. Das ist natürlich jetzt eine etwas grobe Aufgabenbeschreibung, aber ähnlich lautete das in der Vergangenheit das eine oder andere Mal. Dann ist der Antrieb an der Stelle meistens klar, nämlich es geht darum, den Unternehmenswert zu steigern, und zwar kurzfristig, weil das Unternehmen verkauft werden soll. Wenn das der Fall ist, dann ist dort eine ganz andere Dynamik drin und insbesondere ist aber der Fokus nicht auf eine Langfristigkeit bei der Entwicklung gesetzt. Hingegen ist es aber so, wenn ich bei einem inhabergeführten Unternehmen die Aufgabe bekomme, kümmere dich mal um die Prozesse und bau mal die Prozessorganisation auf. Und das mache ich jetzt seit gut anderthalb Jahren bei einem Kunden von mir. Dann hat das in den meisten Fällen tatsächlich viel mehr Nachhaltigkeit, weil der Inhaber auch daran interessiert ist, das Ganze langfristig zu etablieren. Und ich würde auch mal mutmaßen, jetzt nicht zwangsläufig so sehr auf das letzte Prozent der operativen Marge schaut.
Spannende Unterscheidung an der Stelle, ja. Habe ich auch noch nicht so betrachtet. Wenn über die Widerstände auch gesprochen hast, die dort auftreten. In welcher Art äußern die sich denn in der Belegschaft?
Da gibt es verschiedene Dinge, die das zeigen. Das eine ist, dass viele damit ankommen und sagen, sie hätten Informationen nicht. Das heißt, über Informationsdefizite der erste Widerstand zum Ausdruck gebracht wird. Ich glaube, das kann man relativ leicht heilen, indem man wirklich regelmäßig kommuniziert und auch ganz klar sagt, wir haben hier kommuniziert, es ist Folgendes, was ist euch nicht klar? Das heißt, da ist auch dann meistens bei dem Thema Change, Kommunikationsplan, viel Wert drauf zu legen, dass das entsprechend aufgesetzt wird. Zweiter Punkt ist die fehlende Bereitschaft zu sagen, warum sollen wir es anders machen? Das kennt wahrscheinlich auch jeder zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht und auch bestehende Routinen einfach mal zu hinterfragen. Ich meine, der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier und da ist es häufig bequemer zu sagen, wir machen es so, wie wir es bisher gemacht haben, anstatt dann morgen, ich sag mal, die Schraube mal links anstelle rechts rum zu drehen. Und viele andere Dinge zeigen sich tatsächlich auch sehr subtil. Ich kenne zum Beispiel die ein oder anderen Situationen, wo ich zu einem Termin eingeladen habe, wo dann entweder gar keine Antwort drauf kam oder dass Menschen kurzfristig vorher abgesagt haben und sehr, sehr häufig operative Dringlichkeit vorschieben. Das heißt, dass sie sagen, ich kann jetzt gerade mich nicht dem Thema widmen, weil hier gerade bei unserer Produktion für den Kundenauftrag XY hier unbedingt gehandelt werden muss. Das heißt, das Thema Prioritäten ist ein Ausdruck dessen. Ja. Und da gibt es sicherlich noch eine ganze Menge an weiteren Aspekten. Ich würde mal sagen, so das sind so die Punkte, die mir als erstes in den Kopf kommen, wenn es darum geht, welche Widerstände sich da äußern.
Ich würde gerne noch viel mehr hören, welche subtilen und weniger subtilen Widerstände da sind oder was du alles in den Trainings auch erfährst. Jetzt haben wir ja auch gut den Zusammenhang gehört, warum Change Management und Prozessmanagement und vielleicht auch die Technologien, also wie KI im Prozessmanagement, da wirst du ja auch von den Teilnehmenden sicherlich ganz viele interessante Geschichten hören. Wir sind aber leider schon am Ende des Podcasts.
Ach, so schnell geht's.
So schnell vergeht die Zeit, genau. Und vielleicht hast du ja noch was, was du so den Trainingsteilnehmenden immer mitgibst am Ende, wo du auch sagst, das sollten all unsere Zuhörenden auch einmal hören.
Ja, ich gebe viele Dinge mit. Was ich aber in den meisten Fällen sage, ist tatsächlich, dass die Reise zum Prozessmanagement gerade erst begonnen hat, dass es keine Reise ist, die jemals abgeschlossen sein wird und man den Mut haben muss, an dem Thema einfach weiter dran zu bleiben, die Dinge positiv nach vorne entwickeln sollte und dabei die Einstellung eine ganz, ganz große Rolle spielt und damit eben auch einhergehend nicht den Mut zu verlieren, auch wenn es das eine oder andere Mal bei der Organisationsentwicklung einen Rückschlag gibt, das nicht zu sehr demotivierend zu empfinden, sondern wirklich dran zu bleiben.
Sehr schön. Und ich weiß aus unserer Community, es gibt sehr viele draußen, die sich auf diese Reise begeben und die auch wirklich am Ball bleiben. Dadurch gelingt uns, glaube ich, viel. Du hast die Stärken aufgezeigt, du hast die Vorteile genannt und auch die Chancen, die jetzt in der Weiterentwicklung mit Technologien, mit dem Beschäftigen von KI da drin liegen. Vielen, vielen Dank, dass du uns all deine Erfahrungen hier und diese Einblicke gewährleistet hast, lieber Sven. Das hat mich wirklich sehr gefreut und ich hoffe, es hat Ihnen, liebe Zuhörenden, auch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören heute. Und wie immer freuen wir uns, wenn Sie Ihre Gedanken, Anregungen oder Kritik zu dieser Folge mit uns teilen. Treten Sie dazu gerne mit uns in Kontakt auf den DGQ Social Media Kanälen oder auf unserer Netzwerkplattform DGQ+. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es cool.
Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, heute dabei zu sein.